die Geschwindigkeit der Neuerung hat zugenommen. Also es ist wirklich unfassbar, wie schnell Amazon neue Formate, neue Targeting-Möglichkeiten, neue Reports, neue APIs raushaut. Das ist unfassbar schnell. Und gleichzeitig führt das zu einer erhöhten Komplexität. Das kommt auch noch mit dazu. Also das heißt, dass die einzelnen Kampagnentypen noch komplexer werden, dass du noch mehr machen kannst. Du kannst jetzt Sponsored Display User targeten, du kannst Lookback-Windows einstellen, wo so ein Stück von der Komplexität aus der DSP rüberwandert. Und das, da ist halt noch kein Ende in Sicht.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo, na, wie geht's?
Moin Flo. Wow. Ganz gut. Hier heute live vom ASK. Wir beide kommen gerade vom Mittagessen.
Oh, schöne Träge.
Genau. Du bist ja gerade nochmal losgelaufen, hast uns irgendwie zwei Cola hier besorgt und ich glaube, die brauchen wir auch.
Ja, aber nicht sagen, dass wir schon Espresso getrunken haben. Ach ja. Nee, aber ist cool. Es ist ja, also ich weiß nicht, wie viel ihr so Podcasts in person macht, aber es ist eher die Ausnahme. Also ich finde es aber eigentlich auch ganz interessant. Ich habe jetzt heute schon einen aufgenommen, so mit Lisa. Und so in person ist schon wie, hat auch was.
Total, ja. Also wir sind ja mittlerweile jetzt über die letzten Jahre total dran gewöhnt, Das irgendwie alles über die Rechner zu machen. Mhm. Aber ich finde auch, wir sitzen hier in so einem, ja, das kann man sich so vorstellen, das ist ein Konferenzraum, der ist ausgelegt auf, ich würde mal sagen, so 50 Leute und wir sitzen jetzt hier so zusammen face-to-face und es hat schon eher so diesen Vortragscharakter, ne? Ja. Und da freue ich mich total, mal nicht in diesen Monitor reinzuschauen.
Ja, total. Wie gefällt es dir bisher?
ASK finde ich immer super. Also ja, ich komme total gerne her. Es ist immer ein Teil, ein Klassentreffen, muss man sagen. Wir haben ja gestern das Vorabend-Event von MoveSell aus organisiert. Das war der MoveSell Bowling Cup. Das hat mich echt überrascht, wie viel Lust die Leute hatten, irgendwie sich beim Bowling über E-Commerce bzw. Amazon-Themen auszutauschen.
Am besten fand ich eigentlich diese Nerd-Witze, so von wegen, wenn immer so ein Pin am Ende noch umfällt, so, der wackelt so und fällt dann um. Wie gesagt, Conversion Delay.
Ich hatte auch gehört du hast ja auf der anderen Bahn gespielt, die waren direkt nebeneinander und dann hast du einen letzten Würfel halt schön in die rechte Bande reingesenkt. Habe ich auch nur aus dem Hintergrund gehört, rechte Bande müssen wir auf negativ setzen beim nächsten Mal. Genau.
Ach, schön Nerd Talk. Nee, das war gut. Hat Spaß gemacht und bisher macht es auch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe mal geguckt, wir hatten bisher schon das zweite Mal beim Vitamin A Podcast. Wir hatten in diesen schönen Zeiten mit Clubhouse auch sehr viele Sessions zusammen. Aber da gibt es vielleicht ein paar, die dich noch nicht so kennen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, Flo. Wer bist du eigentlich? Was machst du so die ganze Zeit?
Ja, total gerne. Ich bin Florian Vettel, bin Co-Gründer von MoveSell. Wir sind 2015, 2016 als Amazon-Agentur gestartet. Hat dann recht schnell auch die eigene Analyse-Software Robbed entwickelt. Und weil wir so früh gestartet sind, dürfen wir heute mit vielen großen Marken zusammenarbeiten. Ne? Zu unseren Kunden zählen Unternehmen wie Powerbar, Dr. Oetker, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, aber eben auch viel aus dem Mittelstand. Und wir sind in der Branche eben sehr stark vernetzt. Das heißt, direkte Kontakte zu Amazon und Co. Und durften mit diesem ganzen Kosmos eigentlich zusammenwachsen. Ne? Und da sind ja auch wir irgendwann zusammengekommen. Mhm. Von daher für die Head-on-Marketplaces-Zuhörer, ne? Wir haben jetzt quasi so zwei Podcasts in einem heute. Stell du dich doch auch gerne mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ganz verrückt. Wahrscheinlich auch mal gut für die Vitamin-A-Hörer. So, wer ist das eigentlich? Nee, genau. Ich bin Florian Nottorf, einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Uns gibt es jetzt seit 8,5 Jahren. Haben uns zu fünf gegründet, 2014 aus der Uni raus ursprünglich mal. Haben uns da alle kennengelernt und geforscht an statistischen Modellen, die Probleme gelöst haben oder Vorhersagen gemacht haben zur Kaufwahrscheinlichkeit von einzelnen Nutzern und von Werbeanzeigen. Also wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass jemand klickt und kauft? Und da haben wir tatsächlich geforscht mehrere Jahre dran und haben dann überlegt, lass uns das Ganze, was wir da machen, mal in den Markt bringen und haben dann überlegt, okay, wo ist der größte Markt? Echt so richtig blauäugig. Wir haben dann gesagt, okay, gut, wir entwickeln ein Bid-Management-System für Google. Gebootstrapped, das heißt keine Investoren gehabt, ein bisschen querfinanziert mit ein bisschen Beratung und sind dann da sehr erfolgreich gewachsen. Der Algorithmus hat sehr gut funktioniert bei Google, war aber und ist ein sehr spitzes Tool. Das heißt, es gibt gar keinerlei Komfortfunktion links und rechts. Und wir wollten das auch nicht weiter in die Tiefe und Breite irgendwie weiterentwickeln, weil zu dem Zeitpunkt Google auch schon viel weiter war, als Amazon heute es ist. Das heißt, es gab schon sehr viele hauseigene Automatisierung von Google und so, dass du da eigentlich nicht links und rechts noch was machen musstest. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 2016, 17 irgendwann erkannt, okay, gut, wir machen ein neues Produkt und haben uns dann auf Amazon gestürzt. Und das ist jetzt auch unser Hauptfokus, das Thema Amazon, haben dann eine Software entwickelt, die Werbung auf Amazon automatisiert und optimiert. Und da haben wir halt auch diese Erfahrung aus der Google-Welt mitportiert, was so die Optimierung angeht, aber natürlich dann von, weil wir schon wussten, okay, wir sind ganz früh am Markt da, gibt es sehr viel andere Funktionen, die du noch brauchst, links und rechts, um einfach zu automatisieren und deine Werbung zu skalieren, dass das Tool einfach viel mehr kann als nur Geburtsoptimierung. Genau. Und das machen wir heute immer noch aus Lüneburg. Alles in-house sind jetzt, Stand heute, 87 Leute und arbeiten mit großen Agenturen zusammen, aber auch kleine Seller, die gerade loslegen und ihr Produkt verkaufen. Das ist also querbeet.
Ja, total schöne Story. Also gerade den Start in der Uni. Und ich hatte aber mitbekommen, ihr habt gerade einen Umzug, mit dem ihr zu tun habt. Das ist so ein besonderes Projekt. Irgendwie, gib uns noch kurz zwei Sätze dazu.
Ja, das ist so ein Herzensprojekt. Also wir waren gestartet an der Uni tatsächlich, haben da unsere ersten Büroräume oder einen Büroraum, wo wir dann irgendwie drin waren. Und dann sind wir in so ein Gründerzentrum gegangen in Lüneburg, konnten da Stück für Stück mehr Räume dazu mieten und sind da bis heute, haben noch einen weiteren Standort, wo dann unsere Entwickler sitzen, auch in Lüneburg, also so Luftlinie 200 Meter, aber nicht optimal. Dann war uns klar, eigentlich schon vor 3 Jahren, komm, wir brauchen mal wieder eins, wo wir alle zusammenkommen und was ein bisschen schöner ist und repräsentativer, weil das in dem Gründerzentrum ist jetzt nicht so geil, ehrlicherweise. Und dann haben wir gesucht und haben was gefunden, vor 2 Jahren jetzt ehrlicherweise schon. Und zwar eine alte Diskothek in Lüneburg, die Garage heißt die. Und da haben wir, das war ursprünglich mal eine Ziegelei, eine Backsteinfabrik. Und dann ist es eine Diskothek geworden, 1987, glaube ich. Und ich habe da auch gefeiert als Schüler noch, ein Student in dieser Diskothek. Und die konnte sich so schon kaum halten. Und Corona hat dann wirklich den Sargnagel da irgendwie noch versetzt. Und dann hat der Eigentümer gesagt, okay, gut, wir machen daraus Büroflächen und wir sind nicht Eigentümer, wir sind Mieter, bauen die jetzt um mit dem Vermieter zusammen und wird eine richtig geile Sache. Ich habe richtig Bock, alle haben mega Bock, es sieht so geil aus. Und Umzug oder Einzug ist Anfang Dezember geplant, also nicht mehr lange hin. Und das, da habe ich richtig Bock. Da bin ich ein bisschen stolz, dass es irgendwie so natürlich total anders ist als in so einem kleinen Gründerzentrum, wo irgendwie so, jetzt planst du da so ein Riesending für 90 Leute, das ist geil.
Absolut, besonders wenn die junge Variante von dir da auch irgendwann mal rumgesprungen ist.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Was meinst du, wollen wir ins Thema einsteigen?
Auf jeden Fall. Flo, was mich auf jeden Fall interessieren würde, vielleicht gucken wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt ja den ersten Podcast zusammen, also den letzten offiziellen aufgenommen, so Ende 2020, das war so November, haben wir den veröffentlicht. Und in den letzten 2 Jahren ist ja unfassbar viel passiert. Also nicht nur, dass Clubhouse zwischendurch mal hochgekommen ist und wieder runter. es ist so dynamisch. Wie schaust du so grundsätzlich auf die letzten 2 Jahre? Was hat sich so deiner Meinung nach am stärksten verändert? Du hast selber gesagt, ihr seid selber mitgewachsen, wir sind natürlich auch mitgewachsen, aber was ist so dein Blick auf die letzten 2 Jahre?
Ja, also ich finde, die Entwicklungsgeschwindigkeit von Amazon hat massiv zugenommen. Mhm. Ich finde, die Kommunikation zwischen Experten jetzt wie uns, ne, oder Softwareanbietern wie euch ist von Amazon-Seiten aus einfach deutlich besser geworden. Ne? Wir haben jetzt mittlerweile einen speziellen Amazon-Partner-Advertising-Manager, mit dem wir unsere Kunden managen können. Wir haben 2-wöchige Calls. Wir treffen uns regelmäßig und stimmen uns eben über, tauschen uns zu Neuheiten aus. Das heißt, Amazon ist da auf jeden Fall sehr viel zugänglicher geworden. Man merkt, dass die auch die verschiedenen Ansprechpartner und verschiedene Bereiche zunehmend professionalisieren. Das ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Auf Markenseite beobachten wir einen Shift hin immer immer mehr zum Hybridmodell. Es sind ja irgendwann mal ganz viele Vendoren auf Amazon gewesen. Die sind einfach, glaube ich, aus diesen konventionellen Vertriebsstrukturen irgendwann mal Vendor geworden, weil es einfach am besten da reingepasst hat, ne? Weil Amazon einfach die Ware von denen kauft und so die Theorie damals in den Unternehmen, ja, dann verkaufen wir es einfach an Amazon. Amazon ist als Händler halt irgendwie dabei. Und irgendwann haben sie dann halt festgestellt, die Marken, Mensch, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Wir brauchen doch mehr Flexibilität. Amazon bestellt immer seltener das Vollsortiment. Und haben parallelen Seller-Account eröffnet. So, mittlerweile sind die Marketingmöglichkeiten im Seller und Vendor weitestgehend gleich und es gibt.
Stimmt, das war ja früher auch nicht so.
Ja. Das war ganz anders. Und es gibt wirklich Daseinsberechtigung sowohl für Vendoren als auch für Seller, je nach strategischer Ausrichtung. Wir beobachten ganz viel, dass diese hybriden Accounts entstehen. Damit steigt natürlich auch die Komplexität, aber eben auch die Chancen, ne, was man damit machen kann. Ja, ich glaube, das ist ein Thema. Dann das Thema Ads. Damals war es, glaube ich, noch so, dass das Aufsetzen irgendwo ein ganzes Stück weit gereicht hat. Ne? Also ich habe irgendwie ein paar manuelle Kampagnen aufgesetzt und dann liefen die und dann war es das. Mittlerweile haben wir so unfassbar viele Formate, so viele Targeting-Möglichkeiten, dass es viel mehr das Orchestrieren der verschiedenen Werbeformate ist. Ne? Das heißt, wie kann ich sie nutzen, in welcher Kombination für mich und wie kann ich den besten Vorteil für mich daraus gewinnen. Ne? Und das ist quasi ein anderes Kompetenzlevel, was jetzt abverlangt wird. Und da stecken wir jetzt gerade mittendrin. Und darum sind, glaube ich, auch Themen jetzt wie heute, ne? Also das Analysethema, durchaus total wichtig, darüber mal zu sprechen. Ja, ergänzt es gerne. Wie waren die letzten 2 Jahre für dich?
Kann ich so unterschreiben. Also die Dynamik ist, also die Geschwindigkeit der Neuerung hat zugenommen. Also es ist wirklich unfassbar, wie schnell Amazon neue Formate, neue Targeting-Möglichkeiten, neue Reports, neue APIs raushaut. Das ist unfassbar schnell. Und gleichzeitig führt das zu einer erhöhten Komplexität. Das kommt auch noch mit dazu. Also das heißt, dass die einzelnen Kampagnentypen noch komplexer werden, dass du noch mehr machen kannst. Du kannst neue Target, du kannst jetzt Sponsored Display User targeten, du kannst Lookback Windows einstellen, wo so ein Stück von der Komplexität aus der DSP rüberwandert. Und da ist halt noch kein Ende in Sicht. Amazon Advertising außerhalb von Amazon, das ist, und da muss man, also das ist schon schwer, da am Ball zu bleiben, ehrlicherweise. Und ja, das. Aber macht mega Spaß, weil das gibt ja auch immer wieder neue Chancen und neue Strategien, wenn du jetzt als Seller irgendwie dir dann überlegst oder als Vendor, hey komm, was baue ich eigentlich eine Amazon-Konsole für Strategien und für Funnels auf einmal? Das sind ganz neue Denkanstöße, die man bekommt, weil einfach die Tools auf einmal zur Verfügung gestellt werden. Und ja, deswegen wird es nicht langweilig und immer was Neues. Mich würde noch interessieren, ob ihr eigentlich von der Kundenseite andere Gespräche führt als so vor 1-2 Jahren. Also sind so die Anforderungen andere, sind die sehr, sehr besser spitzer formuliert oder ist es genauso breit wie vorher auch oder ist es spitzer irgendwie geworden?
Ja, also man merkt tatsächlich, manche steigen erst jetzt ins Amazon-Business rein. Ne? Wahnsinn. Aber es wird immer seltener. Ne? Und das Interessante ist, dass in den meisten Unternehmen dann doch jetzt mittlerweile Leute sind, die Know-how haben. So. Und die können eben, du hast es gerade schön beschrieben, diese zunehmende Komplexität einfach besser greifen. Ich glaube, das tut den Unternehmen total gut, weil man dann einfach viel, viel genauer sich auch Unterstützung suchen kann, ne? Und sich entscheiden kann, okay, gewisse Bereiche möchte ich angehen oder eben auch nicht, weil ich es besser greifen kann. Ne? Und dieses Wissen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zur strategischen Steuerung, zum strategischen Aufbau von so einem Kanal. Und darum ist es für uns angenehmer, weil der Großteil der Leute eben jetzt auch schon Bescheid wissen und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene halt miteinander sprechen. Es ist überhaupt keine Frage, dass es sinnvoll ist, irgendwie auf Amazon, wenn ich dort relevant Reichweite und Umsatz irgendwie gewinnen möchte, dass ich dort natürlich auch das Werbesystem halt nutzen muss. Ja. Ne? Denn es ist auch kein Geheimnis, dass irgendwie 50% der gesamtverfügbaren Slots in den Suchergebnissen, aber auch auf den Produktseiten von Werbung besetzt sind. Ne? Ja. Und das heißt, es reicht schon lange nicht mehr, die Produkte einfach nur zu listen. So, und dann kann man sehr konkret über mögliche Ansätze und Strategien, aber auch Ziele sprechen. Ja. Es ist eine sehr viel harmonischere Zusammenarbeit. Es ist immer noch natürlich teilweise hakelt an der einen oder Stelle mit Amazon, weil Amazon natürlich, Amazon und Marken, so ganz 100% kommen die, glaube ich, nie auf einen Nenner. Aber dieses Wissen, was zugenommen hat am Markt, macht's sehr viel angenehmer.
Ja, okay, ja. Kann ich auch so unterschreiben, dass die Gespräch, also es ist viel mehr Wissen im, im gesamten Markt schon, das macht die Gespräche viel einfacher. Natürlich Grundlagenarbeit, sage ich, ist immer noch wichtig, weil einfach neue Leute nachkommen und so, aber das ist viel mehr Anknüpfungspunkte als das früher, das sehe ich auch so. Ja, nice. Wir wollten heute vor allem über das Thema Analysen sprechen, also Analysen, die den Umsatz und die Profitabilität von Amazon Ads Anzeigen steigern können. Und ehrlicherweise würde ich da mal die erste Frage an dich mal richten. Wenn Leute zu euch kommen, neue Kunden zu euch kommen und ihr sagt, hey, lass loslegen, wie legt ihr eigentlich los? Also was ist so der erste Schritt, um irgendwie Performance zu heben und zu sagen, okay, das ist das, was wir auf jeden Fall zuerst machen müssen?
Ja, ganz unerwartet für viele Marken. Erstmal, die mit uns auf uns zukommen und sagen wir jetzt sagen, Mensch, wir wollen im Advertising mit euch zusammen wachsen, dann setzen wir an einer Stelle an, die für uns absolut logisch ist, aber in den Köpfen der meisten Manager auf Markenseite erstmal nicht, ja, erstmal überraschend ist. Ne? Wir sagen nämlich, bevor wir hier im Advertising-Bereich loslegen können, müssen wir uns erstmal die Marke genau anschauen. Ne? Das Thema Markenanalyse, wie steht's um meine Marke? Und da haben wir mit der Software Rob, die wir entwickelt haben, einfach eine tolle Möglichkeit. Ein kleines Beispiel, wenn jetzt ein Interessent hat irgendwie 5000 Artikel, so, dann können wir eben diese 5000 SKUs bei uns einfach nur in die Software halt einmal reinwerfen und dann kommen auf Artikelebene direkt viele Daten zurück. Anhand dieser Daten können wir eben bewerten, ist das Unternehmen jetzt tatsächlich schon bereit, im Advertising richtig zu wachsen? Oder gibt es eigentlich andere Hebel, die erstmal vorher oder andere Grundlagen, die erstmal vorher geschaffen werden müssen? Na, zum Beispiel wird für jede Produktseite automatisch so ein PQS, ein Product Quality Score, berechnet. So, das sind dann alle, ich sag mal, ranking-relevanten Faktoren, die da einbezogen werden, unter anderem auch Reviews und Co. Da müssen wir erstmal schauen, okay, ist der Score denn so hoch, dass es überhaupt Sinn macht, Advertising da Budget in die Hand zu nehmen? Oder müssen wir uns nicht wundern, dass die Profitabilität aktuell nicht gut ist, weil die Produktseitenqualität einfach schlecht ist? Ne? Schauen uns auch an, in welchen Kategorien sind die Produkte überhaupt gelistet? Ne? Häufig ist es so, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, Mensch, ich möchte gehen in eine falsche Kategorie, um den Bestseller-Badge zu kriegen. Ja, okay. Oder irgendein Händler hat die in irgendeine Kategorie reingepackt. Genau, und das ist halt total wichtig, denn nur wenn ich in der richtigen Kategorie bin, kann ich auch entsprechende Ausspielung im Advertising bekommen. Ja. Absolut wichtiges Thema.
Ja.
Thema Markenname ist auch so ein Klassiker. Handelspartner haben irgendwann mal die Produkte angelegt so und haben dann da nicht den korrekten Markennamen hinterlegt auf der Produktseite. Und man weiß ja, der Marken auf der Produktseite ist quasi das Eintrittstor zum Amazon Brandstore. Mhm. Wenn ich darauf klicke, komme ich in den Markenshop und kann meine Marke dort präsentieren. So, jetzt ist es aber so, dass die Handelspartner häufig auf den Produktseiten ganz andere Marken hinterlegt haben, ganz andere Markennamen. Ne? Die haben dann teilweise den Namen des Herstellers, ne, der sich ja durchaus unterscheiden kann zum Markennamen hinterlegt, den eigenen Markennamen oder beziehungsweise den eigenen Händlernamen oder den Markennamen einfach falsch geschrieben. Und das führt dazu, dass diese Produktseite nicht mit dem Markenshop verknüpft wird. Mhm. Und das ist natürlich ein totales Problem, gerade wenn man Advertising nachher Sponsor-Brand-Strategien fahren möchte. Ja, das heißt, das sind so Basics. Wir schauen uns darüber hinaus dann auch nochmal an, wie steht es um die Reviews, wer verkauft überhaupt die Produkte, so eine Handelsanalyse, zu welchen Preisen, welchem Versandmodell und. Das heißt, wie viel Prime-Verfügbarkeit haben wir auch im Portfolio. Und wenn wir sagen, okay, da sind wir auf einem guten Gesamtlevel, dann reden wir konkret über das Thema Advertising.
Mhm. Das ist auch total, also richtig, ne? Also erstmal zu sagen, also das ist eigentlich wie so ein Online-Shop. Da irgendwie, du hast einen Online-Shop und kaufst dir externen Werbung, Traffic ein und hast vergessen, irgendwie einen Checkout zu programmieren. Das bringt halt auch nichts. So, und genauso, deswegen ist es so richtig, erstmal die Retail-Readiness oder SEO oder grundsätzlich Hausaufgaben im Bereich Markenanalyse zu machen. Ja, super sinnvoll. Jetzt kriegen wir hier gerade Besuch. Ja, okay. Ja. Ja, also von daher absolut richtig, meiner Meinung nach, da ganz vorne anzusetzen. Und dann, wenn du es nicht machen würdest und guckst nur so rudimentär drauf und sagst, okay, passt schon, dann kannst du nie hundertprozentig ausschließen, ob nicht doch irgendwo da was schlummert, wo du sagst, okay, das wäre noch ein geiler Hebel gewesen. Und so ist eigentlich so das Fundament, auf das du dann richtig sauber aufbauen kannst und alles weitere machen kannst.
Definitiv, da kann man sich ja im Advertising die Kampagne dann kaputt analysieren, wenn die Basis woanders nicht stimmt. Ne? Und das ist eigentlich unser erster Schritt. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt ein Sortiment von 5000 Artikeln haben, kriegen wir das halt innerhalb von wenigen Stunden halt analysiert. Und das ist halt irgendwie eine tolle Möglichkeit, wo wir sagen, okay, das machen wir definitiv. Ne? Es steht nochmal auf dem anderen Blatt, was man dann basierend darauf für Maßnahmen ergreift, aber dass man es auf jeden Fall mal weiß und dann weiß, ich kann an den richtigen Stellschrauben ansetzen. Denn häufig ist es auf Markenseite ja so, ich habe einen Manager, der kümmert sich bei mir um den Kanal Amazon, aber Amazon hat erstmal grundsätzlich diverse Möglichkeiten und es ist total schwierig, richtig zu priorisieren. Mhm. Und diese Priorisierungsstütze, so nenne ich sie mal, ist halt total wichtig. Ne? Denn kann ja auch eine Action sein, dass wir als spezialisierte Agentur oder ihr als Tool dich dann um die Optimierung der Kampagnen kümmert, solange dann sichergestellt ist, dass das Inhouse-Team sich dann eben bei der Brand um beispielsweise die Korrektur der Markennamen kümmert. Mhm. So, ne? Und dann können sie die Kapazitäten sehr gezielt einsetzen und dann arbeitet man wirklich effektiv als Team zusammen.
Ja, geil. Super. Jetzt muss ich mir vorstellen, okay, gut, check, hab alles aufgeräumt. Jetzt will ich loslegen. Wie geht's weiter? Wenn ihr sagt, okay, wie lange dauert das so grundsätzlich? Dauert das Wochen, Monate, wahrscheinlich auch abhängig davon, wie umfangreich das Ganze ist, oder?
Ja, das sind wir tatsächlich sehr schnell, weil wir eben diesen Softwareansatz haben. Ne? Also okay. Ich sag mal so, wenn wir jetzt irgendwie 10.000...
Ich meine, das Ausbessern dann am Ende auch, ne?
Ach, also. Das Ausbessern, ja.
Die Analyse geht schnell,
ja, aber... Das kommt so ein bisschen drauf an, was die Händler eben angestellt haben. Okay. Ne? Und die Marke. Also, was ein Klassiker ist, das mit den Markennamen, ne? Das sehen wir wirklich fast immer. Ne? Das sind irgendwie wenige Stunden, ist das Ding behoben. Ne? Also auch bei zig Artikeln, weil man eben diese große Liste hat. Und diese Liste kann man einfach an Amazon übertragen. Ja. Trägt das dann einfach in entsprechende Felder ein und schwupp wird es kontrolliert, wird es korrigiert. Das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, wenn ich jetzt für jede Asin selber irgendwie einen Fall eröffne, dann geht das natürlich nicht. Ja, ne? Aber in dem Moment, wo ich mit diesen Dateien arbeite, geht es natürlich eben entsprechend schneller. Das heißt, je nachdem, wie die Mitarbeit auf Seite der Marken eben aussieht, kriegen wir das eigentlich in wenigen Wochen hin. Ne? Ich würde sagen, irgendwie, wenn man jetzt mal so 4 Wochen dafür ansetzt, dann ist das in den meisten Fällen sehr realistisch, um die Hauptpunkte auszubessern.
Mhm. Cool. So, jetzt habe ich aber bin fertig. Ihr habt es in 4 Wochen hingekriegt. Und geht's jetzt direkt weiter und legt die Sponsored Products Kampagne an oder was ist, wie macht ihr jetzt weiter?
Ja, so eine Sache gibt's noch, die mir persönlich immer sehr wichtig ist und das ist einmal so eine Kategorie-Wettbewerbsanalyse, ne? Denn wenn ich weiß, wie es um meine eigene Marke steht, ist es ja total interessant herauszufinden, wie stehe ich denn im Verhältnis zum Markt da? Ne? Das heißt, was wir dann immer noch einmal erheben, das Software sind einmal die Market Shares. Ja. Um einfach auch zu wissen, wer meine Top-Wettbewerber sind. Wenn man sich zum Beispiel mal die Top 5 anschaut, kann das durchaus überraschend sein. Wir haben neulich mit einem großen Pharmaunternehmen wieder zusammengearbeitet und die haben im Rahmen dieser Wettbewerbsanalyse herausgefunden, dass die Konkurrenten, die sie auf Amazon haben, gar nicht die gleichen sind wie im stationären Apothekenmarkt. Das waren trotzdem große Player. Die haben den Markteinstieg aber erstmal über die Marktplätze gemacht und die wussten, okay, das ist jetzt nur noch eine Sache von irgendwie wenigen Monaten und dann klopfen die auch in die Apotheken an. Ja. Und das ist total interessant und dann eben auch zu schauen, wenn ich so einen durchschnittlichen Pro-Quality-Score habe, wie sieht der denn im Vergleich zu meiner Konkurrenz halt aus? Ne? Oder ich vergleiche mal Bewertungsprofile, ne? Also wie sind meine Produkte im Schnitt bewertet, die Konkurrenz, was sind die Preispunkte und so weiter. Und das sind ja nachher ganz wichtige Grundlagen für meine späteren Advertising-Strategien.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja genau, super wertvoll zu wissen, okay, sind die deutlich schlechter bewertet oder sind viel teurer, es sind ja wunderbare Anknüpfungspunkte für später, ja.
Ganz genau so. Und wenn wir das haben, dann kann man loslaufen. So, und dann steigen wir ins Advertising ein. Und beim Advertising würde ich den Ball eigentlich gerne mal zu dir spielen. Mhm. Lass uns doch mal einen Case durchspielen. Wir kriegen wieder Besuch, sehe ich. So, wenn wir dann im Advertising sind, dann spielen wir mal einen Case durch. Mhm. Also, wir haben einen Kunden, eine Marke, die hat schon mehrere Kampagnen laufen. Mhm. Umsatz läuft auch schon ein bisschen was. Profitabilität ist okay. Mhm. So, wir haben automatisch, wir haben manuelle Kampagnen. Und jetzt geht es um die Frage, wie gehen wir das Ganze analytisch an? Mhm. Ne? Was hast du im Kopf? Wie würdest du es machen?
Die wichtigsten Sachen hast du schon mal mitgebracht, dass klar ist, was die Ziele sind. Also soll profitabler Umsatz generiert werden, mehr Profit, das ist so erster Haken. Wenn das klar ist, wenn die Kennzahlen klar sind, super wichtig. Dann würde ich eine Bestandsanalyse machen. Das heißt, ich würde mir angucken, okay, inwieweit tragen denn die aktuellen Kampagnen eigentlich zu dieser Zielerreichung bei? Und da würde ich jetzt mich auch nicht tot analysieren, sondern einfach so einen Quick-Check machen. Also das heißt irgendwie, ich habe vielleicht einen Break-Even-Acos dann für mich parat und kann sagen, okay, ich gehe mal die Kampagnen, ich gehe mal über den Targeting-Tab mal durch, was trägt eigentlich zur Zielerreichung bei? Pi mal Daumen, ist nicht perfekt, aber erstmal um so die Renner und Penner zu identifizieren, so. Welche, also die rausfiltern, ja, kann man wunderbar innerhalb der Advertising-Konsole jetzt ja auch rausfiltern, wer trägt zu der Zielerreichung bei und wer ist ACoS negativ, weil 100 Klicks, kein Umsatz, nur Kosten oder hat viel Umsatz und innerhalb des ACoS-Ziels und so weiter. Und da kann ich erstmal grundsätzlich mit der Machete irgendwie durchgehen und das rausschmeißen. So, und dann habe ich erstmal ein paar Tage gewonnen, ein bisschen Ruhe. Und dann bin ich eigentlich grundsätzlich ein Fan davon, so zu sagen, okay, gut, welche von diesen Produkten, die ich jetzt habe, sind eigentlich die Top-Produkte und welche will ich eigentlich pushen? Und wo lohnt es sich eigentlich mal, eine saubere Kampagnenstruktur aufzusetzen? Ich würde nicht mit allen gleichzeitig anfangen. Stellt euch vor, ihr habt 30, 50, 100 ASINs, das macht keinen Spaß, sondern ihr habt eure Topseller und damit würde ich loslegen und für diese Topseller das beste Setup hinsetzen. Und das beste Setup ist halt nicht so hier Sponsor Display Retargeting sofort machen, sondern die Basics. Also man unterschätzt wirklich, wie man mit den Basics bei Amazon Ads immer noch sehr gut nach vorne kommt. Das heißt, eine saubere Kampagnenstruktur für deine Topseller aufsetzen. Das heißt, mit Sponsored Products Kampagnen arbeiten, Auto- und manuelle Kampagnen, dedizierte Brand-Kampagnen, die nur meine Marke und mein Produktnamen targeten, Competitor-Kampagnen, generische Wachstumskampagnen, gegebenenfalls da auch noch die Top-Keywords rausholen, damit ich die, weil genauso wie ich Top-Seller habe, habe ich Top-Keywords, die irgendwie 80% meines Umsatzes oder Traffics machen und da einfach Liebe reinstecken und sagen, okay, die laufen. Und von da aus kann ich dann weitermachen. Entweder kann ich sagen, okay, ich mache das zweite Produkt, dritte Produkt, vierte Produkt. Ich kann irgendwie da in die Tiefe gehen bei diesem kleinen wichtigen Setup. 80% des Umsatzes und der Kosten laufen halt oder 70-80% über Sponsored Products. Also deswegen ist das ganze Sponsored Brands und ja, wir müssen Videos machen und Sponsored Display super wichtig, aber nur dann, wenn ich halt die Basics habe. Und dann sind wir wieder beim Fundament. So Markenanalyse, dass das alles passt, ist genau das Fundament. Super saubere Sponsored Products Setup. Und wenn das steht, ich habe dann die Information, was meine Competitor sind, das ist im ersten Schritt, ich habe meine Top Keywords. Wenn ich das habe und vielleicht auch meine anderen zwei, drei Top Seller das auch portiert habe, dann könnte ich irgendwie in die Breite gehen. Dann könnte ich sagen, okay, lass uns doch mal auch über Sponsored Brands nachdenken, lass uns über Sponsored Brands Video nachdenken und Sponsored Display. Und das sind dann so Folgeschritte, aber nicht unterschätzen, wie wichtig eigentlich die Basics sind und nicht da jeder Neuerung, also so gerne ich mich mit den Neuerungen auseinandersetze und wie, das ist total spannend natürlich, aber nicht vergessen, wie wichtig eigentlich auch ein solides Basic-Setup ist, ehrlicherweise.
Da bin ich total bei dir. Also ich finde, das sieht man immer häufiger, dass irgendein neuer Release kommt, irgendein neues Format und alle Leute rennen los und sagen, ich muss das haben, sonst funktioniert ja gar nichts, aber es krankt an einer ganz anderen Stelle. Und wenn ich diese Basis nicht behoben habe, kann ich das Day-Parting jetzt als Beispiel, weil das so irgendwie so häufig genannt wird, irgendwie in Exzellenz durchführen, bringt mir aber gar nichts, weil ich an anderer Stelle meine Hausaufgaben nicht gemacht habe.
Das ist ein super Beispiel. Day-Parting ist super spannend aber bis ich mir das angucken würde, muss ich sicherstellen, dass ich wirklich ein perfektes Setup bei Sponsor Products, Sponsor Brands und Sponsor Display habe. Und dann ist, glaube ich, ein weiterer Hebel das Thema. Aber da sind halt 99% der Advertiser meiner Meinung nach nicht. Und deswegen, ja, wenn ich da bin, dann kann ich mich sofort immer auf die neuen Trends stürzen. Dann ist das auch super wichtig, aber da gibt es halt sehr wenige von, ehrlicherweise, die so weit sind. Aber die haben natürlich eine totale Freude dran und die haben auch immer einen Vorteil, weil die natürlich einen First-Mover-Advantage haben. Wenn sie die Ersten sind, die Sponsored Brands Videos machen, die Ersten sein werden, die Sponsored Display Video-Ads schalten werden, wenn die Mörder kommen. Sorry für die Geräusche hier. Und die dann die ganze Zeit ganz vorne mitspielen, die haben halt immer einen Vorteil. Die haben immer einen strategischen Vorteil, weil sie dann richtig geil auf die neuen Sachen raufgehen können, weil sie wissen, die Basics habe ich alle.
Also. Ja. Du hattest mich ja eingangs gefragt, was ich so in den letzten 2 Jahren getan habe. Ne? Mhm. Woran ich mich jetzt direkt erinnere, ist die Einführung von Sponsor Brands Video. Mhm. Ne? Was war das für eine Zeit von denjenigen, die das früh genutzt haben, ja, die dann zu Top Keywords, wo man jetzt bei normalen Sponsor Products Platzierungen irgendwie ein CPC von mehreren Euros hatte, irgendwie, wo man da dann Sponsor Brands Video genutzt hat und irgendwie dann teilweise dafür 6 Cent gezahlt hat. Ja, geil, Wahnsinn. Ja. Das ist so ein super Beispiel, ne, für so ein Early Mover, ne, für so ein neues Feature, was man einfach dann nutzen kann und einfach davon extrem profitiert.
Ja. Und genauso, wenn ich mich zurückerinnere, wie die alten Leute, die so von den alten Zeiten reden, bei Sponsor Brands Video war es ja wirklich auch so, dass es da auch ein paar Bugs in Deutschland gab. Also das heißt, so die ersten Kampagnen waren gar nicht geil wurden nicht ausgeliefert und da gab es auch wirklich negatives Feedback, aber die, die am Ball geblieben sind und weiter getestet haben, die haben dann wirklich früh abgeschöpft. Damit will ich eigentlich auch so ein bisschen den Bogen spannen zu den aktuellen neueren Sachen, wie zum Beispiel Sponsor Display Retargeting. Ist jetzt auch nicht mehr so ganz so neu, aber für viele noch. Und ich habe von vielen schon gehört, ja, hat nicht funktioniert so. Ne? Es funktioniert auf jeden Fall. Es ist bloß falsch eingestellt. So. Und deswegen immer da neu testen, neu ausprobieren. Aber wie gesagt, nur dann, wenn die Basics halt stimmen. Also bis ich nicht einen richtig, richtig geilen Workflow habe bei mir intern, wie ich mit Sponsored Brands, Sponsored Products Anzeigen und Kampagnen umgehe, sei es jetzt die Verlinkung von Auto- und manuellen Kampagnen oder so, und das alles sitzt. Ich kann ein Tool nutzen oder das manuell machen, vollkommen egal, aber bis die Workflows nicht sitzen und ich sicher weiß, dass meine Basisprodukte da die ganze Zeit gut laufen, muss ich mir über die anderen Sachen keine Gedanken machen. Ja.
Bin ich absolut bei dir. Ein Quick-Tipp, den wir auch sehr häufig sehen, was auch wirklich kein großer Aufwand ist, was sich aber jeder anschauen sollte, ist das Thema Budgets.
Ja.
Also wie häufig seht ihr das, dass Kampagnen, die eigentlich gut laufen, irgendwie früh out of budget sind?
Das tut tatsächlich immer richtig weh. Also ich bin ja absoluter Performance-Fanboy, würde ich sagen. Also das hat mich immer schon angetrieben, auch in meiner Zeit noch an der Uni oder in der Forschungszeit, so da wirklich alles so perfekt so einzustellen und zu forschen und die Modelle so zu tweaken. Und dann setzt du die Gebote perfekt und stellst fest, ich bin 18 Uhr out of budget oder 14 Uhr out of budget und du fragst dich, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst, so. Das tut richtig weh, weil das in zweierlei Hinsicht richtig schlecht ist. Das eine ist, ich überlasse meinem Wettbewerb und alle, die nachdem ich out of budget gelaufen bin, überlasse ich das Spielfeld zu einem viel niedrigeren CPC. Das sieht man wunderbar, wie die CPCs im Zeitverlauf innerhalb eines Tages sinken, weil immer weniger Wettbewerb ist und am Anfang des Tages am meisten Druck einfach da ist. Und das Zweite ist, und es tut viel mehr weh, weil es einfach so ineffizient ist. Ich könnte mit dem gleichen Budget viel effizienter arbeiten, wenn ich es nicht schaffe, mehr Budget irgendwie einzusetzen, okay, wenn ich nicht mehr Budget bekomme, was schade ist, weil anscheinend läuft es sehr profitabel, deswegen sind die Gebote so gesetzt und so weiter, würde ich liebsten das Budget hochsetzen und zu dem gleichen Performance mehr Umsatz machen, aber egal, wenn das nicht geht, dann kann ich einfach, und das ist auch ein Quick-Tip, die Gebote reduzieren, also beispielsweise um 10, 20 oder 30% die Gebote reduzieren, sodass ich meinen Klickpreis reduziert und ich in den ersten Teil des Tages, wo ich bisher 100% meines Budgets ausgegeben habe, mit einem geringeren Gebot laufe, an weniger Auktionen teilnehme, aber einen deutlich geringeren Klickpreis bezahle und dann die restlichen Budget, was ich eingespart habe, für den zweiten Teil des Tages einsetzen kann, laufe weiter mit meinem niedrigen Budget und kann so da noch präsent sein. Und das funktioniert so gut. Also es ist wirklich, wir haben bei uns auch so eine Budgeterkennung automatisiert in unserem Tool. Das heißt, wir erkennen dann, okay, das Budget ist am Limit, du willst uns nicht mehr geben, okay, dann reduzieren wir darauf und machen das automatisch, weil das ist so ein einfacher Performance-Hebel. Da muss man wirklich, das ist so ein Quick-Win. Das kann auch jeder selber machen. Dafür muss er jetzt nicht unser Tool nutzen. Wir machen es bloß automatisch. Aber wenn eure Kampagnen am Budgetlimit sind, dann reduziert, und ihr habt nicht mehr Budget, dann reduziert mal um 10% eure Gebote in diesen Kampagnen. Guckt euch das wieder 2-3 Tage an. Wenn ihr immer noch am Budgetlimit seid, reduziert ihr nochmal 10% die Gebote und so weiter. Ihr werdet mehr Klicks machen, mehr Umsatz zum gleichen Budget.
Ja. Absolut. Also das ist definitiv etwas, was ich bestätigen kann. Sehe ich auch bei unseren Kunden. Teilweise habe noch einen so ein Paradebeispiel, was wir teilweise beobachten, für das Scheitern an der Komplexität. Hm. Mittlerweile kann man ja die Budgets auf verschiedenen Ebenen einstellen. Das heißt, ich kann Budgets auf Kampagnenebene einstellen, auf Portfolioebene, aber auch auf ganzer Account-Ebene. Und ja, wenn man immer diese neuen Trends hinterherjagt und jetzt die Portfolios irgendwann mal gekommen sind und ach, ich kann auch Budgets erstellen, super, dann habe ich irgendwie drei Kampagnen, ne, habe bei denen ein Tagesbudget von jeweils 100 Euro zum Beispiel und mein Portfolio-Budget, wo die drei Kampagnen drin sind, habe ich aber irgendwie zwischendurch mal auf 200 Euro gestellt.
Ja, schön so gecampt.
Dann cappe ich mich selber auf einer Zwischenebene laufe damit eine gewisse Zeit einfach rum und kriege das gar nicht mit. Mhm. Ne? Also was wir da teilweise in neuen Accounts sehen, was einfach auch einer gewissen Komplexität halt geschuldet ist, ne? Die da halt entsteht und wo natürlich in Unternehmen wechseln Leute. Das ist ganz, ganz gewöhnlich heute. Und wenn so ein Account irgendwie weit entwickelt ist, teilweise ein paar hundert Kampagnen hat, dann kriegt das mal mit, ne? Wo da überall dann irgendwie sich gegenseitig Budgets cappen können. Ja. Ne? Also das ist auch so etwas, wo ich sage am Anfang, gerade wenn man in so einen neuen Account reinkommt, schaut euch das auf jeden Fall an, dass die Budgets reinlaufen. Das ist etwas, was man schnell erkennt, ne, und was einen total großen Hebel haben kann.
Ohne da zu viel Werbung zu machen, wir haben bei uns in unserem Tool tatsächlich auch eine Ebene, die heißt Portfolios. Das sind nicht die Portfolios wie bei Amazon, mhm, aber bei uns kannst du dann auch Kampagnen gruppieren, ist egal, welche das sind, Sponsor, welche Kampagnentypen, packst du in ein Portfolio und kannst dann auch ein Portfolio-Budget hinterlegen. Und wenn das passiert, dann fangen wir halt an, dieses Budget einzuhalten, das Portfolio-Budget und optimal innerhalb dieser Kampagnen zu verteilen. Und wenn wir feststellen, okay, da gibt es, am liebsten würden wir es vielleicht aufmachen, aber es gibt Kampagnen, die sehr viel Performance auf sich vereinen und sehr viel Budget bekommen sollen, dann bekommen die das Budget und andere weniger. Oder wenn das Budget nicht ausreicht, dann fangen wir halt an, das optimal zu verteilen. Genau, da haben wir halt auch erkannt, das Thema Budget ist super wichtig, ein großer Performance-Hebel. Ja, deswegen gibt es da bei uns auch dann diese Möglichkeit dazu. Ja.
Ja, definitiv. Flo, was meinst du? Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr, denn für alle, die jetzt nicht mit uns hier vor Ort sind, Flo und ich halten gleich parallel zwei Vorträge. Flo, was erzählst du gleich?
Bei mir geht es gleich um das Thema regelbasiert versus Machine Learning in der Geburtsoptimierung. Und ich erkläre so ein bisschen, warum es, welche Probleme es hat, wenn ich tatsächlich die Performance oder die Gebote steuere auf Basis der eines Regelsets. Also ich gucke mir die Performance an der letzten 30 Tage. Ich sehe auf einem Keyword, hey, ACoS ist 15%. Ich habe doch 10% eingestellt. Dann reduziere ich die Gebote um x Prozent. Warum das nicht optimal ist und was welche Probleme das haben kann, erkläre ich in meinem Vortrag.
Cool, spannend. Bei dir? Genau dein Thema. Ja. Ich erzähle was zu Advertising-Strategien im hybriden Account-Setup. Am Beispiel von so einem langjährigen Kunden von uns, der Hammer Sport AG. Das heißt, das Unternehmen hat parallel einen Vendor- und einen Seller-Account. Haben wir auch am Anfang schon kurz drüber gesprochen, dass das immer mehr Unternehmen eben betrifft. Und da gibt es auf jeden Fall so ein paar Besonderheiten, ne, die man im Hinblick auf das Advertising berücksichtigen sollte. Ne, dass man sich nicht gegenseitig hochbietet und so weiter. Denn Amazon erkennt nicht, so wie es eigentlich sein sollte, dass diese beiden Accounts zu dem gleichen Unternehmen gehören. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt auf das gleiche Keyword von beiden Accounts irgendwie Werbung schaltet, bieten die sich hoch. Ne? Ja, und absolut. Wenn ich eigentlich irgendwie, wenn der Wettbewerb außerhalb irgendwie von meinem eigenen Unternehmen, also wenn da ein Klickpreis von irgendwie 10 Cent zustande kommen würde, kann es sein, dass nur ich der Grund bin, warum ich nachher irgendwie 1 Euro bezahle. Ne? Und da möchte ich so ein bisschen mit aufräumen und einfach mal so ein paar Best Practices an die Hand geben, wie man das besser machen kann.
Ja, klingt spannend. Die Themen müssen wir auf jeden Fall im Podcast auch nochmal behandeln.
Definitiv, ja. Also lass uns das machen, wenn wir beide wieder wie gewohnt vor unserem Rechner sitzen.
Ja, machen wir. Ja, Flo, danke, dass du hier warst. Und danke für die Einladung.
Ja, Flo, danke, dass du hier warst. Danke für die Einladung.
Ja, und dann bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.